Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal des Logistik-Podcast. Heute präsentiert euch das Transport Expert Panel, kurz TEP, eine Podcast-Folge zum Thema Logistik-Startups, nur heiße Luft oder Gamechanger. Das Gespräch führen Professor Dr. Martin Schwemmer und Jörg Frommeier. Sie beleuchten gemeinsam den Aufstieg und Fall vieler junger Unternehmen im Logistiksektor. Angefangen von einem anfänglichen Hype, der von großen Erwartungen angetrieben wurde, bis hin zur Ernüchterung, als sich viele Geschäftsmodelle als nicht so tragfähig erwiesen, wie erhofft. Viel Spaß beim Reinhören.
Schönen guten Morgen, liebe TEP-Mitglieder. Ja, wir haben ja heute ein sehr kurzfristig angesetztes Meeting oder Interview mit Professor Martin Schwemmer, der sich gleich auch nochmal vorstellen wird. Ich hatte in der vergangenen Woche von Martin einen LinkedIn-Post gesehen und da ging es um das Thema Logistik-Startup-Hype-Cycle. Und ich fand das so spannend, da habe ich gedacht, das sollten wir einfach mal diskutieren und möchte daher den Martin mal bitten, dass er sich einmal vorstellt für die Kollegen und Teilnehmer, die ihn noch nicht kennen. Martin.
Grüß dich, Jörg. Dankeschön für die Einladung in die Aufnahme. So, du hast es schon gesagt, mein Name ist Martin Schwemmer. Ich bin Professor für internationale Verkehrsbetriebswirtschaft und Logistik an der Hochschule Heilbronn. Das bin ich seit Oktober letzten Jahres. Davor habe ich auch schon was gemacht. Und zwar war ich knapp 2 Jahre Geschäftsführer der Bundesvereinigung Logistik. Das ist ein Netzwerk, das eben Logistik- und Supply Chain Management Entscheider zusammenbringen will. Und davor war ich über 13 Jahre bei der Fraunhofer Forschungsgesellschaft und zwar im Bereich der Logistikmarktbeobachtung. Und ich komme mal gleich aufs Thema, mache die Vorstellung nicht zu lange, weil was habe ich in dieser Logistikmarktbeobachtung gemacht? Ich habe mir sehr viel die Unternehmen angeschaut, viel die Etablierten, was treibt die, was sind Challenges, Trends, Forschungsprojekte in dem Kontext gemacht. Aber irgendwann sind eben auch die Startups mir untergekommen. Und die habe ich mir dann noch etwas genauer angeguckt, habe dazu geforscht, wie Startups erfolgreich werden können. Und das ist jetzt schon über 10 Jahre her, wo ich so meinen Blick auf die Startups gewendet habe, eben im Logistik- und Supply Chain Management Kontext. Und das ist auch genau das, was du angesprochen hast. Da habe ich jetzt mal so ein Wrap-up gemacht, was so eine kurze Wahrnehmung, Einschätzung zu diesen letzten 10 Jahren etwa ist. Und dann, Dankeschön, darf ich jetzt heute noch ein bisschen ausführlicher als diesen Post drüber sprechen. Da freue ich mich drauf.
Ja, also du gehst ja gleich auf diesen berühmten Hype-Cycle ein. Das fand ich sehr spannend. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, ich habe selbst einmal ein Startup gegründet. Das ist auch nicht so gut gelaufen. Hat sehr, sehr gut angefangen und dann auch sehr, sehr schnell wieder das Zeitliche gesegnet. Und ich denke, dass wir darüber einfach mal diskutieren sollten. Was sind eigentlich Erfolgsfaktoren? Warum kamen diese Startups plötzlich um die Ecke? Warum schossen die praktisch wie Pilze aus dem Boden? Und was ist davon übrig geblieben? Für mich wäre ganz wichtig, wir haben hier auf der Plattform natürlich nicht nur die Transportlogistiker, sondern eben auch Produktionslogistiker oder interne Logistiker oder Intralogistiker, dass wir auch auf solche Tools mal eingehen und dass wir wirklich mal herausarbeiten, warum bestehen manche Startups und warum gehen manche Startups unter. Das finde ich für mich persönlich auch extrem spannend. Martin, vielleicht startest du einfach mal.
Oh, jetzt hast du eine ganz schöne Bandbreite aufgemacht an Themen, die wir alle gerne adressieren können. Wir müssen schauen, dass wir mit der Zeit irgendwie hinkommen. Vielleicht brauchen wir da noch ein Anschlussmeeting. Aber wir machen mal jetzt ganz kurz das Hype-Cycle-Thema. Mhm. Eine kleine Vorbemerkung noch. Du hast gesagt, du hast selber gegründet. Ich erinnere mich, weil wir waren ja zu der Sache auch mal gemeinsam auf einem Podium gestanden. Deswegen, ich will jetzt nicht nur der Sender hier sein von Informationen, bitte challenge und bring Dinge ein, die du selber wahrnimmst. Auch du bist ja ganz tief drin in der Marktbeobachtung. Deswegen lass es uns austauschen und zusammentragen, was wir hier alles erkennen. So, jetzt teile ich mal ganz kurz meinen Screen, weil ich eben dieses Video mal zeigen will. Beziehungsweise Video, es ist ein geht etwa So, es ist richtig rum,
Ja.
ne, Jörg? Du musst
Ja.
mir helfen. So, ich sage jetzt, es läuft 15, 18 Sekunden durch und das sollen sich die Leute einfach mal kurz anschauen und dann geben wir ganz viel mehr Kontext noch dazu. So, ich lasse mal das Endbild noch einmal kurz stehen. Müssen wir nicht auswendig lernen. Aber ich nehme es trotzdem wieder weg, weil wir es ja zum Gespräch, ein Gespräch machen wollen und nicht eine Präsentation. Aber das ist etwa der Ablauf, über den wir jetzt hier sprechen wollen. Und dann
Ja, aber lass es
speichern wir
bitte
es.
gerne noch mal ein bisschen stehen. Also
Ja,
vielleicht
okay.
einmal, nicht jeder kennt den Gartner Hype Cycle. Ja, also das Konzept des Gartner Hype Cycles sagt einfach, dass es eben eine gewisse Entwicklung gibt. Da gibt es irgendwo eine Initialzündung. Dann sprießen alle möglichen Entwicklungen, schießen dann nach oben und dann sind sie oben angekommen und dann stellt sich heraus, naja, so ganz so toll ist das vielleicht doch nicht und dann sackt es sehr, sehr schnell wieder ab in dieses sogenannte Tal der Enttäuschung, um dann anschließend wieder hochzugehen. Das macht Gartner seit wie vielen Jahren machen die das? Schon
Oh,
bestimmt.
jetzt hast du mich, ne? Ich habe eine Quelle gefunden, wo der Hype-Cycle eingeführt wurde, auch in der Wissenschaft, das war 2003, steht auch unten mit dran,
Ja,
ne? Da wurde
ja.
mal ein bisschen Kontext dazu gegeben. Ich glaube, intern genutzt haben sie ihn auch schon etwas vorher.
Ja,
Also
okay.
sagen wir mal ab 2000 etwa oder darum ja, haben sie dieses Konzept entwickelt. Und es ist eigentlich eine Betrachtung für Technologien. Das heißt, man gibt da sowas rein wie RFID-Technologie oder auch mal ganz basic Internet oder eben Blockchain-Technologie, Drohnen, Sensorik, Bildsensorik. Ich habe das jetzt ein bisschen entrückt, muss ich auch ehrlich sagen, ne? Ich habe gesagt, ich schaue mir mal die Logistik-Startup-Szene an und was ich da so für Fakten und Informationen finde und match das mal, ob das mit dieser Hype-Cycle-Darstellung sinnvoll darstellbar ist und bin bei dem Ergebnis rausgekommen, dass ich das doch für stimmig und teilenswert halte. Und
Absolut.
deswegen lass es uns einfach mal durch. Wir können es auch da lassen, ne, wenn du sagst, vielleicht als so Ankerpunkte, zu dem, worüber wir ausführlicher sprechen wollen. Und ich mache mal vielleicht einen kurzen Überflug, dass wir schon mal in die Themen einsteigen, wie warum diese Kurve Sinn macht. Und dann können wir in einzelne Themen auch noch gerne tiefer einsteigen. So, also, du hast es schon richtig gesagt, irgendwann gibt es eine Initialzündung. Das heißt, ich verorte die auf 2014. Wie mache ich das? Ich habe eine Datenbank, in der ich zwischen 2015 und 2020 sehr intensiv nach Startups gescreent habe. Startups mit Logistikbezug im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Welche Startups haben da Angebote für die Logistik oder Supply Chain Management Community. Und damit fasse ich nicht nur Logistikdienstleister, sondern eben auch die Industrieunternehmen, die Logistik, die entweder Warehouses haben oder Beschäftigte im Bereich, ein Bosch, ein Siemens, auch ein Microsoft, ein Google haben Logistikleute, ne? Und auch den Handel natürlich, die bei den Edekas, bei Amazon, bei anderen Unternehmen haben wir ganz viele Leute, die sich um Logistik kümmern und welche Startups bieten etwas, was an der Stelle helfen kann? So, und diese Datenbank habe ich eben gescreent über die Jahre und habe eben geguckt, so, wie viele Gründungen ploppen denn da auf jedes Jahr? Da hatten wir eben einstellige Gründungszahlen, so vor 2012. Dann haben wir zweistellig, also 10, 12 oder was. Und 2014 eben zum ersten Mal 30. Waren dann schon ein paar Namen dabei. Da können wir ja später noch auf den einen oder anderen eingehen. Und dann ging es eben weiter, 2015, 16, 17. Wir haben noch weiter steigende Gründungszahlen, jedes Jahr dann über 30, mal über 50, vielleicht sogar knapp 100. Und da stehen jetzt zwei Namen drin, auf die müssen wir unbedingt zu sprechen kommen. Sender 2015 und Freight Hub 2016 und eben die Feststellung, dass Investoren verstärkt einsteigen. Das häuft sich eben auf, weiteres Investment, mehr Awareness auch von etablierten Unternehmen. Wir haben auf einmal Events, die sich drum drehen. Was machen Startups? Die kommen auf die Messen, auf die Tagungen, Konferenzen immer mehr, bis wir eben 2021, das würde ich den Gipfel der überzogenen Erwartungen eben bemessen, dass wir Unicorns, also Einhörner. Und ein Einhorn ist ein Unternehmen, das eine Bewertung von über 1 Milliarde US-Dollar erhält. Das heißt nicht, dass das Unternehmen so viel Umsatz macht oder so viel Geld eingeworben hat von Investoren, sondern Investoren geben dem Geschäftsmodell einen Wert von eben 1 Milliarde oder darüber und investieren auf Basis dieses abgeschätzten Wertes eine Menge von vielleicht auch mal 100 Millionen, 200 Millionen. Also da fließen dann wirklich große Beträge. Und das ist eben passiert bei Sender und Forto 2020 und 2021. Und danach ging es eben schnell in den negativen Hype, das nennt man eben das Abflachen oder das der vom Gipfel eben runter ins Tal. Da hatten wir auf einmal Meldungen, die waren gar nicht mehr so positiv. Kündigungswellen, Insolvenzen bei auch etablierteren Playern, Convoy zum Beispiel aus den USA als wirklich großer Player, wo es hieß, ja, guck mal, da schauen Sender und Forto sich ab, wie es geht, oder insbesondere Sender. Jetzt sind die eingegangen. Also sehr viele negativere Meinungen, deswegen ich sage 2024, 2025, das ist das Tal der Enttäuschung. Und jetzt mit der Perspektive auf die weiteren Jahre und dem, was bisher gelernt wurde, erwarte ich den Pfad der Erleuchtung eben ausgehend von diesem Jahr und vielleicht in 5 bis 7 Jahren das Plateau der Produktivität. Es sind ja noch ein paar andere Informationen drauf, rechts oben, greife ich jetzt mal noch nicht im Detail raus. Aber was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass wir dieser Cycle, wie er jetzt hier dargestellt ist, der fasst wirklich verschiedene Technologien und Unternehmenstypen zusammen. Ne? Wenn jetzt jemand aus Perspektive Plattformen guckt, dann glaube ich, matcht es sehr gut. Wenn man jetzt aus Perspektive Last Mile da drauf guckt, Quick Commerce, dann kommt man vielleicht zur Einschätzung, vielleicht sind wir ein bisschen weiter links oder rechts gerade. Wenn ich KI ist was gerade neu aufploppt, das müsste nochmal neu verortet werden, sage ich mal. Aber so in Summe, das, was die Startups ausmacht, wie viele entstehen, wie viele Investments fließen da rein, was sind die überwiegend positive oder negative Meldungen, was tut sich da allgemein in diesem Logistik-Kontext, da matcht diese Grafik aus meiner Sicht ganz gut. Absolut. Aber trotzdem, lass uns gerne hier und da ein bisschen einsteigen. Da weiß ich noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr und vielleicht und sicher weißt auch du an der einen oder anderen Stelle mehr, hast eine Wahrnehmung, die wir gerne challengen können.
Ja, was denkst du denn 2014? Warum fing das plötzlich so an? Warum kamen die plötzlich alle um die Ecke? Warum gab es zig neue Ideen? Was war so der Hauptgrund aus deiner Sicht?
Also wir haben der Industrie oder der Logistik ging es eine Zeit lang eigentlich ganz gut. Ne? So, wir hatten die letzte Krise so 2008, 2009, das war die Weltwirtschaftskrise. Und danach hat die Logistik sich aus dieser Krise recht gut erholt. Und es gab auch viele Meldungen. Logistik als Boomindustrie wurde damals noch häufig gesagt, weil sie eben immer ein bisschen besser als das BIP gewachsen ist, weil Logistik auch quasi Katalysator ist und eben einen wesentlichen Hebel auch hat und an jeder Stelle der Volkswirtschaft eben partizipiert. Handel, Produktion und Services, das sind überall Themen, wo Logistik eben helfen kann. Wir hatten eine Entwicklung im E-Commerce auf einmal, beziehungsweise auch schon länger, aber der E-Commerce hat die Logistik so richtig sichtbar gemacht für ganz viele, eigentlich für jeden Mensch auf der Welt, ob Privatperson oder in der Industrie. Und dann die Technologien, die immer reifer wurden, die Idee, ja, Internet und Digitalisierungstechnologien, da gab es dann in anderen Industrien, Fintech zum Beispiel, so schon Entwicklungen. Und dann haben Startups oder Gründer sich gedacht, ja, mit Digitalisierung kann man doch noch mehr machen. Was ist denn zum Beispiel eine Branche, die noch gar nicht so digitalisiert ist? Hoppla, Logistik. Gucken wir uns mal an. Mensch, da gehen wir jetzt mal rein. Und so hat sich das eben ergeben, dass da sehr viele Gründungen, erstmal wenige, aber dann eben viel mehr. Und so leite ich es her, aber spiegle gerne deine Wahrnehmung, wie du es siehst.
Ja, also grundsätzlich, ich war ja bis 2013, war ich ja bei Kühn und Nagel verantwortlich für alle Landverkehrsnetze weltweit und unter anderem auch für die Road IT, für die gesamte IT-Landscape. Wir hatten rund um den Globus hatten wir unsere Rechenzentren. Und das war natürlich alles noch Software, die naja, zweimal im Jahr released wurde. Ja, also ich erinnere mich noch sehr gut, wenn wir eine neue Transportmanagement-Software implementieren wollten über unsere ganzen 150 Standorte allein in Europa, dann haben wir das nur zweimal im Jahr geschafft. Das heißt, der typische Entwicklungszyklus war eben so, man hat Change-Requests von den Mitarbeitern bekommen oder aus der Organisation, die hat man erstmal gesammelt, dann wurde entwickelt nach dem Wasserfallprinzip. Und irgendwann ging es dann zum Release-Datum, dann mussten dann irgendwie DVDs in die Rechner reingeschoben werden, dann wurde das entsprechend hochgefahren und man hat natürlich immer gebetet, dass nichts schief geht. So, und das war noch 2013 so. Und die operativen Kosten, die waren enorm. Und ja, wie gesagt, die Anpassbarkeit an neue Prozesse und so weiter, das war extrem schwierig. Ich sehe es so, dass die Initialzündung eigentlich die SaaS-Möglichkeiten waren, also Software as a Service basierend auf Cloud-Technologie. So, und dass man dann durch die Cloud-Technologie plötzlich andere Projektmanagement-Logiken ansetzen konnte. Nämlich man kam weg von diesem Waterfall zu dem Minimum Viable Product-Ansatz. Und jetzt kann man also oder konnte man dann plötzlich anfangen, mit einem sehr Basis-Geschäftsmodell anzufangen und dann praktisch sogenannte Mini-Releases, jeden Tag neue Funktionalitäten. Ach, das Kästchen soll statt rundeckig sein, kein Problem, dann hat man das eben geswitcht. Dadurch kam eine sehr, sehr schnelle Entwicklung und aus meiner Sicht war das auch der Grund, warum dann ja die etablierten Transportunternehmen oder Logistikunternehmen so ein bisschen ja in den Arsch getreten wurden, auf Deutsch gesagt, weil sie konnten aufgrund ihrer strukturellen Architektursituation konnten die gar nicht so schnell und dann kamen die alle um die Ecke. Das ist eigentlich das, was ich damals wahrgenommen habe, als ich 2014 gegründet habe. Ja. Und ja, plötzlich, ich erinnere mich bei unserem Geldgeber, ja, wo ich das vorgestellt habe, die Augen, die leuchteten, weniger wegen der Funktionalität, sondern einfach wegen der Herangehensweise, neue Geschäftsprozesse oder Geschäftsprozesse neu zu denken. Das fand ich damals sehr spannend und ich denke, das war aus meiner Sicht ein Haupttreiber für diese Entwicklung.
Ja, du hast natürlich nochmal extra eine Perspektive, weil du ja selber, und du sag bitte auch was dazu, dass man es richtig einordnen kann, es war ja auch eine Plattform, die du gegründet hast, ne?
Also die Idee war damals, die Schnittstellen zwischen Transportunternehmen, das war ja immer eine sehr aufwendige Geschichte, bis man die aufeinander abgestimmt hatte, wurden sehr viel Investitionsmittel nötig, um ein System mit einem anderen zu verbinden. Und wir haben eine Plattform geschaffen, wo wir im Prinzip ja sowas wie eine Adapterleiste hatten. Das heißt, die einzelnen Transportmanagementsysteme konnten angedockt werden und dann konnten die Daten hin und her geschoben werden. Also wir waren in Spitzenzeiten, waren wir auch mit einer Bewertung von 20 Millionen. Also waren wir eigentlich ganz gut unterwegs. Ich komme aber dann gleich irgendwann zu dem Punkt, warum das dann nicht mehr funktioniert hat. Wo ich davon überzeugt bin, dass das auch der Grund für viele andere ist, warum sie jetzt im Tal der Enttäuschung sind oder im Tal der Enttäuschten vielleicht auch.
Ja, vielleicht dazu muss ich auch unbedingt nochmal einordnen. Es geht bei der Betrachtung, wenn jetzt Zuschauer sagen, aha, allen Startups geht es jetzt 2024, 2025 schlecht. Das ist natürlich nicht der Fall. Wie gesagt, es ist eine Gesamtbetrachtung, wie das Gesamtsystem sich entwickelt hat und dass aktuell ein bisschen anders drauf geschaut wird, wie viel Geld wird ausgeschüttet und was ist jetzt die neue heiße Technologie. Aber natürlich gibt es auch 2024, 2025 Startups, die sehr erfolgreich sind und was getan haben oder tun oder existieren und jetzt auch gerade am Gründen sind, mit denen, auf die wir unbedingt gucken müssen und was sehr spannend werden wird. Also Gesamtbetrachtung versus Einzelfälle, die sich natürlich ganz anders entwickelt haben könnten. Und was du jetzt gesagt hast, Jörg, ne, das war eine Plattform. Genau. Einmal Plattform, wie eben auch im weitesten Sinne Forto und Freight Hub, beziehungsweise Freight Hub hieß es vorher, dann hieß es mal Forto, aktuell heißt es auch Forto oder Sender und auch was für Instafreight oder Cargo Next gab es eine Zeit lang, die als Plattform gegründet wurden. Ein bisschen anders davon ticken jetzt nochmal die Hardware Startups, wie als zum Beispiel ein Magazino steht hier bei 2014 mit drin. ProGlove steht auch hier drin, die eben beide Hardware anbieten. ProGlove macht so Sensoren auf Handschuhen, die eben scannen können, dass man die Hände frei hat bei Pick-Prozessen oder wenn man sich im Lager bewegt.
Die waren auch groß vertreten auf der Logimat. Ich bin an dem Stand vorbeigegangen und da gibt es schon wirklich eine tolle Entwicklung eigentlich.
Richtig. Größere News zum Unternehmen, 2022 quasi voll übernommen worden von einem Investor für 500 Millionen Euro. Ne? Also die Gründer haben einen Exit gemacht. Exit heißt im Startup-Sprech eben, die Gründer machen ein Unternehmen groß. Irgendwann ist das Unternehmen so groß, dass es vielleicht Sinn macht, es jemand anders in die Hände zu geben und einen gewissen Erlös dabei rauszuziehen. Das ist ein ganz gängiger Ansatz auch in der Entwicklung von Startups, weil man vielleicht sagt, hey, man möchte nochmal was Neues gründen, man ist irgendwie, hat Bock auf Gründung, nicht unbedingt auf ein etabliertes, schon riesengroßes Unternehmen inzwischen weiterzumachen. Und vielleicht findet man auch jemanden, wo man sagt, da ist es wirklich in guten Händen. Und ProGlove, deswegen die Story von ProGlove ist da nicht so vorbei, weil die Gründer quasi rausgegangen sind, sondern es entwickelt sich eben zu einem etablierten Unternehmen. Und auch das ist ja hier verortet, 2022 kam dieser Schritt bei ProGlove zum etablierten Unternehmen, würde ich jetzt mal sagen. Und die sind außerhalb dieser Kurve, ne? Weil ProGlove hat sich auch immer schön stetig entwickelt, haben so ihre Investment Rounds gemacht, alle 1-2 Jahre. Und das heißt, auch innerhalb so einer insgesamt Betrachtung, wo es einen Hype und eine Überziehung gibt und einen negativen Hype, sind eben auch so schöne Beispiele wie Magazino auch, können wir gleich noch drauf sprechen, und ProGlove zu sehen, die ein bisschen anders sich entwickelt haben und bei denen es eben tatsächlich sehr, sehr gut ausgegangen ist, ihre ganze Geschichte.
Warum denkst du, ist es denn bei Forto steht gerade ziemlich in der Presse, ich glaube sogar im letzten Manager-Magazin wurde über Forto geschrieben. Was denkst du, ist der Hauptgrund dafür, dass gerade diese Plattformbetreiber doch in massive Schwierigkeiten geraten sind?
Ich würde es mal ein bisschen im breiteren Kontext einordnen. Die Erwartung, ich baue eine Plattform und dann geht's ab wie die Luzi, die hat sich halt überhaupt nicht ergeben. Ne? Die Vorstellung, ich setze da einen Entwickler hin, dann habe ich nach irgendwie mein MVP und dann ist es im Internet und dann mache ich ein bisschen Vertrieb, dann hüpfen die alle auf, weil es viel effizienter geht. Man hat eben also diese Erwartung, dass die Logistik so verpeilt ist, dass mit Digitalisierung da Schalter ein schon viel geholfen ist, die hat sich eben nicht eingestellt. Es war eben so eher, dass die Unternehmen gesehen haben, okay, ich habe jetzt meinen Rumpfprozess, ich muss aber hier noch was anpassen, da noch was anpassen, der braucht eigentlich eine Anpassung, sodass er guten Gewissens bei mir mitmacht. An jeder Stelle muss ich da sehr viel mehr Invest eingeben, als ich dachte. Und ich muss auch noch sehr viel mehr Vertrieb machen, als ich eigentlich ursprünglich dachte. Mhm. Das heißt, so eine, wie gesagt, die Plattform, die skaliert nicht von selber, sondern ich muss die herzeigen, ich muss auf die Events gehen, wo ich mich gar nicht so richtig sehe, um die Branche kennenzulernen, um persönliche Kontakte zu knüpfen. Also nicht alles, was ich mir da in der digitalen Welt baue, skaliert dann in der realen Welt. Und das ist so eine Barrier, die ich da sehe, dass eben auch die etablierte Industrie da deutlich doch ihre Sache gut macht und eben nicht so zack weg rationalisiert wird. Ich vergleiche das immer gerne mit den Reisebüros. Da kann man sich auch anschauen, also ein Reisebüro macht ja was sehr Ähnliches wie eine Plattform. Ne? In einem Reisebüro, beziehungsweise wie eine Spedition, ein Reisebüro vermakelt Transporte von Personen mit Erlebnis. Und eine Spedition vermarktet eben die Transporte. Das kann man digital machen und jetzt können sie auf TripAdvisor oder auf Booking und auf anderen Plattformen Flüge buchen und so eine Reise zusammenstecken. Mhm. Reisebüros sind dadurch ziemlich, viele eingegangen, aber nicht komplett verschwunden. Weil ein Reisebüro hat immer noch seine Rechtfertigung, wenn es darum geht, etwas Komplizierteres abzubilden, vielleicht jemandem zu helfen, der eben keine Lust hat, sich in der digitalen Welt so schlau zu machen oder Ja, wenn es irgendwie wiederkehrende Sachen sind, wo ich eben trotzdem noch auf Customer Service und die persönliche Beziehung, die schon langjährig besteht, Wert lege. Der Branche tut es gut, auch der Reisebüro- oder Reisebranche, die ist gewachsen durch die neuen Angebote. Und auch in der Plattformwelt, in der Logistik, ist es ja auch positiv zu sehen, dass wir eben jetzt mehr und mehr digitale Angebote haben. Auch Etablierte ziehen ja nach und bauen da was in die Richtung geht, wie es etwa Sender oder Forto können. Und also, dass man die jetzt ständig überholt und immer vorne dran ist, nein, da tun auch andere noch was. Und vielleicht sind die auch gar nicht so schlecht in dem, was sie tun. Und die etablierte Industrie ist aus meiner Sicht ein sehr viel verstecktes Potenzial, da Dinge auch entsprechend zu innovieren. Da passiert auch viel. Es wird aber nicht ganz so viel drüber geredet wie bei den Startups, weil ein Rhenus, Dachser, DHL, wenn die in ihrem Warehouse eine neue Technologie einsetzen, ist es nicht sofort ein Projekt mit einer Webseite, ne? Sondern die testen da was aus und können vielleicht in 300 Standorte skalieren. Das würde sich ein Startup wünschen. Und die machen es einfach und keiner kriegt es mit. So ein bisschen
Vielleicht nimmst
überspitzt
du
dargestellt.
jetzt dieses Bild hier einmal raus, weil ich denke,
Ja.
das ist jetzt eingebrannt bei den Zuhörern. Also ich möchte das aus meiner Sicht mal so schildern. Wie gesagt, ich war ja mittendrin in diesem Spektakel. 2014, wie gesagt, jeder wollte was Neues haben. Es kam dann so dieses Thema Disruption. Jeder wollte irgendwo was disruptieren. Da war ja Tesla und wie sie alle hießen. Alles sollte disruptiert werden. Was wir alle unterschätzt haben, alle Gründer, ist erstens im B2B-Bereich die Beharrungstendenz des Kunden. Der Kunde wechselt nicht mal eben im B2B-Bereich, weil da ein neuer Anbieter ist. Die sind nämlich häufig auch ängstlich vor dieser Veränderung. Und vor allen Dingen, wenn es sich um ein neues Unternehmen handelt, was noch Verluste macht. Jetzt stellt man sich mal vor, man ist Logistikleiter in einem Unternehmen und will dann wechseln. Und dann macht man einen Wechsel auf ein Startup und dieses Startup geht pleite. Und man hat seine Prozesse darauf abgestimmt. Dann hat man sehr schnell mit der Geschäftsführung oder mit dem Vorstand ein massives Problem. So, und das habe ich persönlich sehr stark gespürt, dass wir unsere Lösung vorgestellt haben und jeder sagte, Mensch, das ist ja eine spannende Technologie. Aber bevor die dann dazu kamen, das zu implementieren, haben sie dann gesagt, nee, wir bleiben doch erstmal. Weil in der Zwischenzeit, es gab für mich so eine Zeitspanne zwischen 2014 und 2017, 18, wo die etablierten Anbieter Luft geholt haben. Wo die, ich sprach ja vorhin von dem Arschtritt, den die Start-up-Unternehmen den Etablierten gegeben haben. Genau das war der Zeitraum. Dann haben die Luft geholt, haben intern ihre Projekte gezogen, so wie du das gerade auch geschildert hast, ja, und haben dann einfach umgestellt. Und inzwischen ist der technologische Vorteil dieser Start-up-Unternehmen bei weitem nicht mehr so groß, wie er tatsächlich anfangs gewesen ist. Das heißt, die Etablierten haben aufgeholt, haben aber den Vorteil, dass sie eine große Kundenbasis haben, wo sie es dann implementieren können. Und um dann in einem Plattformgeschäft erfolgreich zu sein oder Traktion zu erzeugen, ja, ist man dann in die Preise gegangen und hat massiv die Marktpreise unterboten, was natürlich der Profitabilität erst recht nicht gut getan hat. Ich meine, wir kennen Instafreight beide ziemlich gut. Die haben sich Marktanteile gekauft, haben 70 Millionen reingesteckt. Und jetzt ist Instafreight Vergangenheit. Und da gibt es das ein oder andere sonstige Beispiel.
Da hast du jetzt, wo auch für mich der Knackpunkt steckt, das höre ich jetzt sehr raus bei dem, was du sagst, ne? Ich habe es ja auch eingangs gesagt, du musst diese persönliche Bindung aufbauen, du musst auf diese Events gehen, wo du dich vielleicht gar nicht siehst. Das ist eben dieser Knackpunkt, diese einmal persönliche Beziehung spielt in der Branche eine Rolle. Du hast Beharrungskräfte bei den Prozessen gesagt oder einfach auch bei der Lösung zu bleiben. Und das sind alles so Schlüssel. Themen der Logistik, ne? Um die Logistik zu knacken, muss ich so niedrigschwellig agieren, dass es wirklich keinerlei Hürde gibt, die Lösung zu nehmen. Und Hürde kann da schon sein, da muss einer oder meine Truppe eine neue Software installieren, einen neuen Account anlegen und hier sich ein System anschauen, zwei andere Mausklicks als sonst machen. Was noch dazu kommt, die Logistik muss ja immer laufen. Das heißt, ein Entscheider, der sagt, ja, also von Tag, zack, switchen kann ich nicht. Wenn ich eine neue Lösung habe, dann teste ich nebenher. Und testen nebenher ist immer aufwendiger, als es eben zu lassen. Das heißt, dann haben wir noch den Margendruck, den Kostendruck in der Logistik. Das heißt, die Unternehmen, die müssen mal schauen, dass die Kosten möglichst niedrig bleiben. Und Kosten heißt ja auch Aufwand. Also das Personal, das gebunden ist mit Aufgaben. Da kann ich nicht sagen, so, du machst jetzt mal 2 Stunden die Woche, schaust du dir das nochmal zusätzlich mit an. Die sind alle voll am Arbeiten und sehr operativ eingesetzt. Und aber machen wir mal vielleicht nochmal den, das ist jetzt alles, was wir gesprochen haben, viel das Plattformthema. Warum läuft es denn bei den Hardware-Startups ein bisschen anders? Und da ist meine Wahrnehmung, aber bitte spiegelt auch da. Eine Hardware wie Magazin und ProGlove, die kann ich sehr gut an einem Standort bis zur Reife entwickeln, ne? Das heißt, das mache ich vielleicht auch hinter verschlossenen Türen, kann in einem Warehouse schon sehr viele Sonderlocken an Prozessen irgendwie abfangen und kennenlernen. Und wenn das in einem Warehouse so richtig gut funktioniert, dann kann ich da leichter skalieren. So meine Hypothese im Vergleich nochmal zu den Plattformen, die eben ihr MVP aufbauen und sehen, ja, dem mache ich es noch nicht ganz recht, da muss ich nochmal Entwicklungszeit reinstecken, den hole ich technologisch noch nicht ganz ab, da ist es noch nicht so schön, wie die sich das wünschen, die würden hier gerne, dass das hier oben mit drin ist. Also lauter so kleine Fummeleien, die ein Startup beim Wachsen, die wollen das skalieren, die wollen nicht über jedes Kundenprojekt nochmal dreimal nachdenken. Ne? Und das geht eben bei Hardware besser, da willst du nicht so krass skalieren, wie du es im digitalen Geschäftsmodell mit. Also ein Sender, ein Forto, die brauchen tausende von neuen Kunden, damit es funktioniert. Für einen ProGlove oder ein Magazino, der ist froh, wenn er ein halbes Jahr einen glücklich macht und dann ein Vierteljahr für den nächsten. Und er kann so gut lernen, dass es eben funktioniert. Deswegen da ein etwas moderaterer Anstieg, auch was die Investment, obwohl Hardware ja eigentlich viel mehr Geld braucht am Anfang. Trotzdem ist es, das, was wir im Markt gesehen haben, die Investments waren bei den digitalen Plattformen, damit die sich Vertrieb leisten können. Und da noch so eine Key-Charakteristik der Logistik ist eben für Stückgut, für Ladungsverkehr, da gibt es nicht, ich mache Werbung und dann habe ich Kunden. Die muss ich jemand anderem, der sich jahrelang diese Kundenbasis aufgebaut hat, wegschnappen. Wie geht es? Ich muss irgendwo Vertrauen bilden. Und als Startup, mich gibt es ein Jahr, wo soll das Vertrauen herkommen in ein Geschäftsmodell, das nicht wie Kühne Nagel oder andere schon 100 Jahre geliefert hat? Ne?
Ja,
also das ist, da können die da zusammenspielen.
Ja, also das ist auch für mich ein ganz wichtiger Punkt. Du ersetzt jemanden. Wenn der Transportmarkt nicht exponentiell wächst, dann musst du den bisherigen Anbieter ersetzen. Das heißt, es muss eine aktive Entscheidung getroffen werden, von einem Anbieter zu einem anderen zu gehen, auch wenn man nur Teilsegmente möglicherweise abgibt. In diesem Hardware-Bereich, da ist es natürlich so, okay, es kommt tatsächlich eine neue Technologie. Und die Technologie ist die Basis für die Entscheidung. Die Technologie in dem Plattformbereich ist ja lediglich der Enabler. Und deswegen hat das bei den allermeisten bisher nicht funktioniert. Und du sprachst von dem Thema Werbung. Ich sag mal, einer von denen, die wir jetzt mehrmals genannt haben, der hat gesagt, wir können alles digital abbilden, wir brauchen keine Disponenten und so weiter. Fing mit 35 Leuten an. Und dann kamen diese ganzen Sonderfälle, wo du vorhin vom Reisebüro auch gesprochen hast, ja, wenn es etwas komplizierter wird. Plötzlich haben die jetzt aber 700 Leute und die meisten davon sind Disponenten. Weil eben doch viele Dinge hat man unterschätzt und so schlecht digitalisiert war die Logistikbranche nämlich nicht. Sie hat zwar andere Technologien benutzt, aber der Geschäftsprozess als solches war sehr reif. Ja. Und der wird jetzt mehr und mehr unterstützt durch moderne Technologien. Und deswegen sage ich diesen Plattformbetreibern, und ich wäre selber einer davon gewesen, die werden es in den allermeisten Fällen nicht schaffen, weil sie so viel Geld brauchen, um Werbung zu haben und um Kunden ja erstmal hinüberzuziehen, dass da die Investoren dann irgendwann ihren ROI am Sankt-Nimmerleins-Tag irgendwo erreichen. Und ich denke, das ist das, was wir im Moment sehen, zumindest bei den Plattformen.
Ja, und da hast du ja auch noch den Punkt, dass du Convoy jetzt als großer Wettbewerber aus der, oder so ein Role Model auch, ne? In den USA, Convoy, die machen Sachen ähnlich wie Sender, die, dann gehen die ab, ne? Wenn das in Amerika mit Convoy funktioniert, dann ist es spiegelbildlich auch in Deutschland, Europa denkbar und dann geht das auch. Aber auch ein Sender, und da ist es für mich interessant, weil er aus meiner Sicht gerade der mehr oder weniger Last Man Standing. Sicherlich gibt es noch da zwei, drei, die sagen, ich bin doch auch noch da. Aber so für die aus der Vogelperspektive, die es halt jetzt schon 10 Jahre gibt und die vielleicht doch die Chance haben, dass mal ein Etablierter sagt, na, dann mache ich jetzt auch mit dem was, weil der hat jetzt da schon gezeigt, dass er auch was macht. Und Sender agiert aber auch sehr stark wie inzwischen ein etablierter Player, die sagen, wir haben Geld eingefahren und wir nutzen das auch für Übernahmen. Weil sie verstanden haben, so tickt einfach die Logistik. Eben weg von dieser Werbung, sondern wie kriege ich neue Kunden? Ich muss mir irgendeine Kundenbasis kaufen durch eine Übernahme von einem Unternehmen, das eine Kundenbasis hat oder mit dem kooperieren. Uber Freight kam, ich glaube 2019, auf den europäischen Markt. Habe ich gedacht, Uber Freight eigentlich genau oder ähnliches Angebot wie Sender. Oh Gott, jetzt kommt Uber nach Europa, dann ist aber für die deutschen oder für die europäisch-based Startups da der Saft jetzt halt weg, weil die wissen genau, wie es geht. War gar nicht der Fall. Sender hat Uber Freight übernommen.
Ja, ich habe 2018, die sind 2018 gekommen. Da habe ich ein Beratungsprojekt gemacht. Ich sollte für ein etabliertes Transportunternehmen mal die Chancen von Uber Freight mir anschauen. Und deswegen bin ich da ziemlich tief eingetaucht. Ja. Ich habe dann festgestellt, dass die in den USA zwar wahnsinnig gewachsen sind, aber nur, indem sie Preise unterboten haben. Also so ein Nestlé zum Beispiel, der ist praktisch mit seinem gesamten Geschäft rübergegangen zum Uber Freight, weil Uber die Marktpreise mal eben um 15-20% undercuttet hat. Mhm. So, und dann sind die nach Europa gekommen und haben das gleiche Spiel wieder gespielt. Und am Ende des Tages in diesem Segment Geschäft zu kaufen mit einem Preiskampf, wo die Margen in dem Segment ja sowieso sehr niedrig sind, das kann irgendwann nur implodieren.
Ja.
Und das ist dann tatsächlich auch passiert und Sender hat dann eben Uber Freight übernommen. Die haben jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit den anderen amerikanischen C.H. Robinson übernommen. Einfach der Drang zur Größe.
Ja, oder der Zwang zur Größe. Ne? Und das war jetzt mal diese Kundenbasis. Jetzt gehen wir mal noch zurück auf die, ich brauche ja bei so einer Plattform, brauche ich die Trucker, die mitmachen. Und ich brauche die Ladung, die aufgeladen wird bei den Truckern. Ich bin ja nur der Vermittler. Und da war Uber Freight eigentlich für Amerika sinnvoll aufgestellt, weil die sagen, ich bin derjenige, der einem kleinen Trucker ermöglicht, dass er viel schneller bezahlt wird. Ne? Deswegen, das war ja die Denke, das mache ich dann in Deutschland entsprechend auch oder in Europa. Und das ist mein Hebel, warum ich weniger Geld brauche, weil ich bezahle meine Leute schneller. Und dieses schneller Bezahlen ist ja auch Geld wert. Ne? Also wenn ein Trucker, das muss man vielleicht auch noch wissen über die Logistik, es gibt kleine Trucker, die kriegen von einem großen Speditionsunternehmen, für das sie fahren, alle 4 Wochen bezahlt. Oder lass es 2 Wochen sein. Und dann fahren die eben da rum und brauchen für Sprit und sowas, für Lebensunterhalt und für ihre Flotte ordentlich Cash. Und es kommt aber erst immer nach ein paar Wochen, obwohl ich jeden Tag voll im ausgelastet bin vielleicht sogar. Das ist schwierig. Wenn ich da täglich bezahlt werde, ist es für einen Trucker ein großes Argument, der anderen Plattform zugehörig zu sein. Und diese Plattform hat dann auch das eben die Möglichkeit vielleicht, den zahle ich jeden Tag, was er gemacht hat, aber vielleicht ein bisschen weniger. Ne? Also es sind so verschiedene Mechanismen, wie die stimmig klingen. In den USA funktioniert es offensichtlich besser. Das hat in Europa gar nicht gezogen, weil auch da die Industrie inzwischen so etabliert bzw. innoviert ist, dass auch die zahlen nur einmal im Monat, diese These hat sich eben schon widerlegt. Da gab es schon bessere und fairere Abrechnungszyklen oder Abschlag und dann genaue Abrechnung am Monatsende, sodass diese Mechanik nicht mehr so gegriffen hat. Und dann musste eben Uber Freight auch eingestehen, dass sie Europa nicht verstanden haben und dass das nicht so funktioniert, wie sie sich das gedacht haben.
Ja, gut. Also wenn wir jetzt mal ein bisschen nach vorne schauen. Also du sagst ja Teil der Enttäuschung 2024, 2025. Wir sind jetzt schon haben die ersten 3 Monate des Jahres 2025 schon hinter uns. Siehst du da irgendwo, dass wir auf die nächste Stufe, Phase der Erleuchtung, irgendwo kommen? Oder?
Also wir können, da müssen wir differenzieren. Ne? Das habe ich vorhin, wollte ich es einfassen damit, dass ich sage, je nachdem, welche Perspektive man einnimmt, da ist man vielleicht schon ein bisschen auf der Rampe nach oben wieder oder noch gar nicht so richtig im Tal. Bei den Plattformen, würde ich sagen, haben wir inzwischen so viel dazugelernt, dass, das ist so meine These, ich habe jetzt keine Zeitungsmeldung, die das belegt oder ich sehe sie auch noch nicht, dass jedes Investment sinnvoller sein wird in der Zukunft. Das ist jetzt eine sehr vage, weiß ich, aber ich kann auch nicht sagen, schau mal das an, das sehen wir da tatsächlich noch nicht, das ist eine Hypothese. Bei Quick Commerce, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, also Lebensmittellieferung mal in ein paar Minuten,
Gorilla.
Ohne zu tief einzusteigen, da sind wir schon ein bisschen früher und ein bisschen noch brachialer auf die Fresse gefallen, sage ich mal, mit krass überzogenen Investments und dann eben diesen, erst war Gorillas und Getir waren die beiden großen, dann wurde Gorillas von dem eigentlich kleineren geschluckt, Getir, die waren fast in ganz Europa aktiv und jetzt hat Getir, was, 22, 23 gesagt, ich mache Festland Europa zu, ich bin jetzt nur noch in der Türkei aktiv. Also da sieht man, da muss man nicht viel dazu sagen und auch gar keine Zahlen verwenden. Ein Unternehmen, das so groß aufgezogen war und dann auf sich so eine Position zurückziehen muss, da muss man, da wurde nochmal ganz grundlegend drüber nachgedacht, ob man und wie man richtig agiert. Ne? Ja. Also bei Quick Commerce, glaube ich, ist man noch minimal weiter, vielleicht ein Viertel, halbes Jahr in der Zukunft im Sinne von, diese Fehler können wir uns nicht nochmal leisten. Mhm. Aber auch da habe ich jetzt doch, wir können auf Flink kurz eingehen. Ne? Flink ist ja ein ähnliches Geschäftsmodell oder fast das gleiche. Auch schnelle Versorgung mit Lebensmitteln, hängt aber an der Rewe-Gruppe dran und hat jetzt nochmal 150 Millionen Euro oder US-Dollar eingenommen. 115 davon zumindest als Auszahlung. Der Rest als zukünftiges Darlehen. Und die sind jetzt gerade in Deutschland zumindest so der Last Man Standing in diesem speziellen Bereich. Und für mich ist jetzt sehr interessant zu beobachten, wie Flink agiert. Machen sie wieder den gleichen Fehler und sagen, so, jetzt kaufe ich mir mit diesem ganzen Geld ganz viel günstige Rider und mach mal ein Vierteljahr das und merke dabei, ich habe die 100 Mille schon verbrannt. Oder man geht intelligent in das Konzept und sagt, okay, ich schaff's in 10 Minuten nicht, ich mache jetzt eine halbe Stunde, aber da liefere ich auch. Und die muss auch was kosten. Mhm. Aber ich bin trotzdem fair und ich habe ein abgestimmtes Sortiment. Ich muss incentivieren, dass mein Sortiment oder der Verkauf größer wird, dass ich aus dem Warenkorb eine Marge ziehen kann. Aber jetzt gehen wir schon ganz tief in das Thema rein. Also Quick Commerce, ein bisschen auf der aufgehenden Rampe, ne, würde ich sagen. Hardware-Startups, da würde ich sagen, die ist eigentlich fast unabhängig von diesem Hype wie ProGlove oder Magazzino, die machen so ihr Ding, da tickt, würde ich fast sagen, jedes Unternehmen so ein bisschen, ist da der Einzelfall, den man genauer sich unter die Lupe nehmen muss. Dann könnte man noch Visibility, Transparency, die Geschäftsmodelle anführen. Da sind wir, da haben wir jetzt noch nicht die Meldungen mit denen, dass die am Struggeln sind. Ich nehme es trotzdem so wahr.
Project 44 zum Beispiel. Also ich würde sagen, da sieht es auch nicht so besonders toll aus, weil die Leute sagen, warum soll ich für Transparenz auch noch Geld bezahlen?
Genau, und da ist dann noch dieses ganze Thema, warum geht vielleicht sowas nicht so gut? Ist es was sich vielleicht jetzt inzwischen ergeben hat und jetzt muss ich es als Projekt da noch kaufen? Was können die mehr als diese Transparenz herstellen? Das reicht eben nicht. Ich muss irgendwie eingreifen. Ich brauche da einen direkten Link und Zugriff auf irgendetwas und nicht nur diese Information in meinem Dashboard. Also da auch die Frage, wo stehen wir da? Wenn man so über die Messen geht, sieht man, okay, die sind jetzt nicht mehr ganz so groß da, wie sie vielleicht vor 2 Jahren da waren. Das ist dann so ein erstes Signal. Okay, so viel Geld ist nicht da, weil ein Startup, Werbung, Sichtbarkeit, wenn die 100 Mille einnehmen, nächsten 2, 3 Messen, ganz groß. Das ist ein ziemlich direkter Mechanismus. Ne? Und wenn man dann eben sieht, okay, letztes Jahr so groß, dieses Jahr so groß, steckt vielleicht was dahinter. Manchmal auch nicht. Aber das sind halt solche, wie gesagt, ich habe ja keine Zeitungsmeldung, müsste man mal sich rein vertiefen, habe ich gerade jetzt zu dem Moment nicht gemacht. Aber auch da sage ich, die Leistungsversprechen, die man sich da vorgestellt hat, wo man einfach mal durch Digitalisierung jedem wesentlich voranhilft, hat sich nicht ganz so eingestellt. Also da müssen wir, da sehe ich auch so, dass wir da auf jeden Fall mit im Tal da drin sind. Mhm. So vielleicht mal die Differenzierung in diese vier Bereiche. Was, oder fällt dir noch was ein, was wir vielleicht sprechen sollten?
Nein, also das Thema Transparency, also Supply Chain Visibility, hatte einen Hype. Aus meiner Sicht ist der ziemlich vorbei. Da ist ja auch unfassbar viel Geld reingeflossen. Aber für mich ist bei allen diesen Themen doch sehr wichtig, und wir hatten da schon mal im Zweiergespräch drüber gesprochen. Ich bin der Meinung, das Problem ist nicht die Technologie. Die Technologie ist heutzutage immer und überall verfügbar und die kostet nicht mal richtig was. Es geht mehr um die Implementierung und Implementierbarkeit. Wie kann ich es in meinen Geschäftsbereich implementieren, sodass es wertbringend ist? Und Da sehe ich eben, dass es dort massive Herausforderungen gibt, gerade bei den Plattformunternehmen und bei den Hardware-getriebenen. Ja, da kann man das tatsächlich einfach mal ausprobieren. Man kann ein Pilotprojekt machen, kann es dann ausrollen und kriegt dann auch wieder eine Stabilität hin. Aber für mich würde, zum Abschluss würde mich eins sehr interessieren. Ich meine, du kommst aus dem Fraunhofer-Stall. Und Fraunhofer ist für Ausgründungen bekannt, berühmt, manche sagen sogar berüchtigt. Also das wird permanent, arbeitet Fraunhofer ja an neuen Ideen, neuen Technologien, und als Deutschland oder Deutschland, Österreich, Schweiz brauchen wir ja auch Innovation. Wenn du jetzt nicht gerade Professor geworden wärst, wo würdest du denn jetzt ein Startup gründen? In welchem Bereich?
Also tatsächlich glaube ich, ich habe da so immer so eine, die habe ich noch nicht aufgemalt, aber ich habe zumindest handschriftlich mal notiert, wo ich gerade den wesentlichen Need sehe, ist dieses seamless Transportieren von Daten. Ne? Dann hast du so eine Pyramide und bist hier ganz unten am Fundament. Vielleicht auch branchenagnostisch, gar nicht auf Supply Chain Management mit Transparent Visibility und weiß, wo deine Container sind, sondern vielleicht mal wirklich in einem Unternehmen sauber sortieren, wie kriege ich denn das ganze WMS, TMS, ERP, CRM sauber zum Sprechen, dass sich nicht Leute sich gegenseitig fragen müssen, der Datensatz, ist es ein Doppler und dann haben wir da noch einen Doppler. Also da fängt es an. Und da eine Möglichkeit zu schaffen, wir reden immer so, die Daten sind ja eigentlich da. Ja, aber Daten, die da sind, die aber doof aussehen, dann sind sie halt, eigentlich ist es genau das Gleiche, die Daten sind überhaupt nicht da. Die Daten sind erst da, wenn es eine Datenaufbereitung ist, mit der ich wirklich stimmig was anfangen kann. Also da ist aus meiner Sicht der Hebel, lässt sich aber in einem ganz kurzen Pitch nicht ganz so schnell verkaufen, wie ich löse hier dieses Problem. Ich will auch nicht sagen, dass es unbedingt fliegen müsste. Ich ziehe mich da auch immer gern zurück auf meine Beobachterposition und sage auch immer dazu, ich bin selber kein Gründer. Ich hoffe nur, denn da an der einen oder anderen Stelle durch meine Perspektive einen Beitrag zu leisten. Aber tatsächlich, da habe ich jetzt gerade ein bisschen den Blick drauf, wer hilft an dieser Stelle und wie schnell kommt man da auch zu einer Lösung. Weil das nochmal verbunden mit einer so Key-Charakteristik der Logistik, die eben ist, ein Unternehmen wie Kühn und Nagel oder Zufall oder Greiving oder sonstiges, Hellmann, die haben etliche verschiedene TMS-Systeme im Einsatz, etliche verschiedene WMS-Systeme im Einsatz. Kaufen die einen Standort zu, ganz kurz den Gedanken zu Ende, ja. Kaufen einen Standort zu und dann wird da das WMS weiter betrieben und das dazugehörige TMS, was für den Kunden irgendwie funktioniert und der Kunde will nicht umstellen, und an anderer Stelle mache ich ein neues TMS auf, weil den Kunden gewinne ich nur, wenn ich bei ihm mit einsteige. Ich stelle mich immer da als denjenigen, der alle Schnittstellen hat und alles kann, aber das sorgt eben auch für eine sehr fleckige IT-Architektur. Das muss irgendwie kommunizieren lernen, dann sind wir, glaube ich, einen wesentlichen Schritt weiter.
Das war tatsächlich meine Idee damals. Ich hatte bei Kühn und Nagel in der Spitze 14 Transportmanagementsysteme, weil wir natürlich immer Firmen gekauft haben und jeder hatte ihr eigenes System. Und da geht es natürlich darum, eine Vereinheitlichung von Datenstrukturen hinzubekommen. Aber das führt mich eigentlich zu diesem Thema KI-Agenten. Und das werden wir auf der Plattform auch noch einige Male diskutieren. Mhm. Ich habe jetzt gerade am Wochenende habe ich mich mit einem System mal etwas auseinandergesetzt, wo man wirklich automatisch Daten aus den unterschiedlichen Bereichen miteinander verknüpfen kann. Das ist, da sitzt man davor und denkt, das ist jetzt Magie oder Zauberei. Ich denke, da wird sich in den nächsten 1-2 Jahren extrem viel tun, dass solche gerade Datenthemen, also ich sage immer, bei 80% der Unternehmen, wo ich in der Vergangenheit war, waren die Stammdaten eine Katastrophe. Mhm. Und da eine Lösung für zu schaffen, da bin ich davon überzeugt, da wird uns die KI oder maschinelles Lernen wird uns da sicherlich erhebliche Schritte nach vorne bringen.
Ja, das glaube ich auch. Ein letzter Gedanke oder vielleicht auch noch mehrere, aber nochmal, um zu dieser Pyramide zu kommen, ne, wo ich ja sage, irgendwie ganz unten an der Basis geht es darum, dass ich diese Daten sauber mal herstelle, weil ganz oben an der Spitze sind dann eben solche Ideen wie, da stelle ich jetzt Transparency im Sea-Cargo-Bereich her. Da stelle ich jetzt Berichtswesen, CO2-Messung her. Da bereite ich mich auf mein Reporting CSRD vor. Und aktuell ist halt so, von dieser dünnen Spitze, dein nischiges Geschäftsmodell, versuchst du da runter zu bohren und da unten dieses Datenthema zu lösen. Und ich habe halt so die Hoffnung und Vorstellung, Vision, dass da irgendwie mal unten aufgeräumt wird. Aber ich kann es auch nicht, muss ich ehrlich sagen.
Sehr spannend und ich glaube, wir könnten stundenlang weitersprechen und wahrscheinlich werden wir noch eine weitere Veranstaltung machen. Wie gesagt, dieses ganze Thema Startups sollte uns weiter begleiten. Also jetzt zu sagen, das ist das Ende der Logistik-Startups, wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte, weil wir nun mal Innovation benötigen, weil wir auch bezüglich Fachkräftemangel, es wird immer schwieriger, für solche repetitiven Tätigkeiten Mitarbeiter zu finden. Da brauchen wir Innovation und das funktioniert nur mit Startups, weil irgendwo muss man ja mal anfangen. Aber früher hat man das ja nicht Startup genannt, sondern junges Unternehmen. Vielleicht sollten wir von der Ausdrucksweise auch weg von diesem Startup, weil in vielerlei Hinsicht das aus meiner Sicht ein falscher Treiber ist. Wir brauchen junge Unternehmen, experimentierfreudige Unternehmen, die Dinge vorantreiben und dann so ein bisschen so diese heiße Luft rauslassen. Das ist ja Teil unseres Titels auch gewesen, wo es nur darum geht, so schnell wie möglich zu skalieren. Manchmal gut Ding will Weile haben. Das ist ein alter Spruch, der gilt heute genau wie früher.
Jetzt hoffe ich, du lässt mich nochmal zu Wort kommen, weil du machst schon so eine Art Abschluss. Aber noch zwei Gedanken. Also der erste zumindest, vielleicht fällt mir der zweite dann auch nochmal ein, weil du gesagt hast, wir brauchen weiter Startups, ja, unbedingt. Das ist das eine. Und wenn man sich aber mal, da mache ich nochmal so eine Handfigur jetzt, Eisberge, kennt ja jeder Eisberg, ne? Irgendwie oben unter der Wasseroberfläche sind wir hier und unten ist noch ganz viel mehr dran. Was ist das, was unten dran ist? Das sind aus meiner Sicht die Innovationen, die aus etablierten Unternehmen kommen. Und wir haben in meiner Datenbank sind jetzt 560 Startups drin, die alle irgendwie in Deutschland irgendwie Logistikbezug haben, ne? Mehr, weniger. Aber was man auch wissen muss, wir haben über 100.000 Unternehmen in der etablierten Industrie. Und das ist jetzt noch moderat gerechnet, ne? Ich habe allein aus der Statistik etwa 66.000 Transportunternehmen. Da sind nicht alle ganz vorne dabei beim Innovationen bauen, weil da sind kleine dabei, ganz kleine, die haben dafür, die würde ich da rausnehmen, ne? Nach guten Gewissens. Aber ich habe im Handel, ich habe in der Automobil- und in den ganz vielen produzierenden Unternehmen Leute, beispielsweise nochmal Bosch, Siemens und so ganz etablierte Player, die haben Leute im Lager, die haben auch Power, Innovationen zu etablieren und die müssen zusammenhelfen. Und der zweite Gedanke war, diese Auseinandersetzung mit den Startups und wie wir ja eingestiegen sind mit diesen Hype-Cycle-Beobachtungen, so warum habe ich denn damit überhaupt angefangen? Für mich ging es immer darum, Innovation zu verstehen. Also wie funktioniert in der Logistik etwas? Und das sieht man eben bei Startups sehr schön, weil ein Startup ein für sich gekapseltes, sichtbares Ding ist. Bei einem Kühn und Nagel, da kann ich 37 Innovationsprojekte sammeln und gucken, wie werden die verfolgt und so. Das ist schwieriger zu analysieren als das, was Startups tun, aber Startups nur als Einstieg in das Ganze zu verstehen. Und deswegen, also Innovation in der Logistik, großes Thema, gerade wegen der auch diese Links zu den Charakteristik der Logistik mit Kostendruck, mit Prozessbindung, mit Technologie-Awareness, Beharrlichkeiten vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Wie tickt Vertrieb? Wie komme ich an Kunden ran? Das muss ich alles knacken an irgendeiner Stelle. Dann entsteht die Innovation leichter.
Super. Martin, herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Hat
sehr gerne.
An viele Dinge auch wieder erinnert, die ich selber so gemacht habe. Und das eine oder andere würde ich heute anders machen als früher. Aber ja, die Zeit entwickelt sich oder dreht sich immer schneller auch. Wir werden, wie gesagt, auf der Plattform dieses Thema ganz häufig haben. Also Stichwort Innovation in Verbindung mit Digitalisierung, KI und so weiter. Und deswegen bin ich froh, dass du bei uns mit dabei bist und freue mich auf das nächste Gespräch. Wenn sonst
Sehr gerne. Von
Mitgliedern irgendwelche Rückfragen kommen, entweder gerne an Martin, der ist auf der Plattform verfügbar.
Richtig.
Oder auch im Chat. Schönen Dank. Schönen
gerne.
Tag.
Ich danke auch. Bis Tschüss. Dann.